ARD Sounds.
You know, obviously, you know, the war in Ukraine, I think, has in many ways impeded the ability of Russia and the United States to find areas of agreement on other topics. That doesn't mean we won't seek to find other areas of potential cooperation. But by the same token, you know, we'd like to see that war come to an end.
Wie Sie wissen, hat der Krieg in der Ukraine, so denke ich, die Fähigkeit Russlands und der Vereinigten Staaten, in anderen Fragen Gemeinsamkeiten zu finden, in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt. Das bedeutet nicht, dass wir nicht nach weiteren Bereichen für eine mögliche Zusammenarbeit suchen werden. Gleichzeitig möchten wir jedoch, dass dieser Krieg ein Ende findet. So US-Außenminister Rubio in Manila. Doch die greifbarste Entwicklung findet derzeit in der Ukraine statt. Präsident Zelensky sortiert auch die Armeespitze neu.
Es gibt erneut ukrainische Attacken auf russische Versandhändler. Dabei stirbt wieder mindestens ein Mensch.
Leise Hoffnungen ruhen auf der Diplomatie. Der russische Außenminister Lavrov und Rubio treffen sich morgen in Manila.
US-Präsident Trump will Saudi-Arabien stärken, möglicherweise auch mit einem Nuklearabkommen.
Hexeth geht mit dem Hut herum. Der US-Verteidigungsminister braucht mehr Geld für den Iran-Krieg.
Kaum Chancen auf niedrigere Spritpreise. Reiche und Klüssendorf machen deutschen Verbrauchern wenig Hoffnung.
Und wird Pakistan seine Rolle ändern? Vom Vermittler zur Kriegspartei?
Hallo, ich bin Ulrike Ufer aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 22. Juli um 16 Uhr. Ihr bekommt hier die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Wir beleuchten für euch Hintergründe, bieten Analysen und fragen auch nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. Ja, spannende Entwicklungen gerade in Kiew. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich angesichts des Drucks der tagelangen Demonstrationen jetzt auch entschieden, die Spitze der Streitkräfte auszutauschen.
Ja, genau. Künftig führt der 43 Jahre alte Generalmajor Drapaty die ukrainischen Soldaten im Kampf gegen die russischen Invasoren. Präsident Zelensky hatte zuvor den bisherigen Oberkommandierenden Skirsky entlassen und den jüngeren General auf diesen Posten berufen. Stefan Lark in Kiew zu den Einzelheiten.
Der abgesetzte ukrainische Armeechef Oleksandr Sirski hat noch einmal Bilanz gezogen. In einem Facebook-Post verwies er auf die seiner Ansicht nach größten Erfolge seiner militärischen Laufbahn, zum Beispiel die Verteidigung Kiews und die Gegenoffensive im Gebiet Kharkiv 2022. Als Armeechef habe er schwierige Entscheidungen treffen müssen. Dabei habe der Schutz der Soldaten stets Priorität gehabt. Auch die Modernisierung der Drohnenkriegsführung falle in seine Amtszeit. Sirski reagiert damit auf Vorwürfe, er habe Reformen blockiert und Soldaten unnötig hohen Risiken ausgesetzt. Unabhängig von seinem Amt wolle er der Ukraine weiter dienen. Auf seinen Nachfolger Michailo Drapaty warten nach Einschätzung des Militäranalysten Denis Popovic große Herausforderungen. Zu diesen Herausforderungen gehört unter anderem die Gefahr einer Offensive in der Region Tscherniw. Es besteht die Möglichkeit einer Mobilisierung oder Teilmobilisierung durch die Russische Föderation in diesem Herbst. Auch darüber wird viel gesprochen. Und dann gibt es die Probleme mit der Mobilisierung bei den ukrainischen Streitkräften. Das sind die Probleme, die ständig auf der Tagesordnung stehen. Drapaty genießt in der Armee hohes Ansehen. Der Politologe Ihor Reiterowitsch beschreibt ihn auf seinem YouTube-Kanal als Kommandeur, der trotz Einsätzen an besonders schwierigen Frontabschnitten stets den Menschen in den Mittelpunkt gestellt habe. Diese Geschichte vom Respekt gegenüber den Menschen, genau das zeichnet Drapaty aus. Alle, die ihn kennen oder ihm irgendwann begegnet sind, sowohl Militärangehörige als auch Menschen, die die Streitkräfte der Ukraine unterstützen, betonen vor allem seine Haltung gegenüber den Soldatinnen und Soldaten. Einer der Hauptkritikpunkte an dem abgesetzten Armeechef Sirski war, dass er verlustreich gekämpft und häufig hohe Opferzahlen bei den Soldaten in Kauf genommen habe, was ihm mitunter auch den Spitznamen Schlechter eingebracht hatte. Viele dürften mit Drapaty die Hoffnung auf echte Reformen verbinden, dass Kommandeure bei Fehlern Verantwortung übernehmen, dass ehrlich kommuniziert wird und auch unangenehme Wahrheiten ausgesprochen werden, dass Ressourcen fair verteilt werden und dass das Mikromanagement aufhört. Doch ob die Entlassung Sirskis die innenpolitische Krise entschärft, ist offen. Der Politologe Leonid Schwedz warnt vor zu hohen Erwartungen an den neuen Armeechef. Zudem sei weiterhin unklar, welche Rolle der entlassene Verteidigungsminister Fedorow künftig spielen werde. Präsident Selenskyj hat ihm eine wichtige Aufgabe in Aussicht gestellt. Wir erinnern uns daran, dass diese öffentliche Unzufriedenheit maßgeblich mit dem Rücktritt von Michailo Fedorow und der Befürchtung zusammenhing, die Ukraine könne die Innovationskraft seines Teams verlieren. Daher ist die Frage, wo genau Fedorow und seine Gefolgschaft künftig als Zentrum innovative Impulse agieren werden, noch nicht geklärt. Fest steht aber auch, da sind sich viele Beobachter einig, dass Selenskyj aus dieser Krise angeschlagen herausgeht. Seine Glaubwürdigkeit, vor allem bei seinen eigenen Anhängern, hat stark gelitten.
Und wie sieht es an der Front aus?
In der Nacht herrschte wieder Luftalarm über der Ost- und Zentralukraine wegen angreifender russischer Drohnen. Auch die Hauptstadt Kiew war betroffen. Gleichzeitig meldeten russische Gebiete zeitweise Drohnen- oder Raketengefahr. In Russland trafen ukrainische Drohnen erneut zwei Lager des größten russischen Online-Versandhändlers Wildberries. Die Behörden sprachen von einem Toten und mehreren Verletzten.
Ja, wohin zielten die Attacken auf den Versandhändler denn dieses Mal?
Getroffen worden seien diesmal Logistikzentren, unter anderem in Krasnodar im Süden Russlands, teilte die Gründerin der Firma Wildberries, Tatjana Kim, bei Telegram mit.
Es war ja nicht der erste Angriff auf diesen Versandhändler.
In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine auch Wildberries Logistikzentren im Moskauer Gebiet und in der Region Tambowsk in Brand gesetzt. Dabei starben insgesamt 8 Menschen, viele wurden verletzt. Präsident Selenskyj wirft dem Online-Händler vor, die russische Armee unter anderem mit Drohnenkomponenten zu versorgen.
Aber zumindest in der internationalen Diplomatie tut sich ja wieder was. Der russische Außenminister Lavrov hat ein Treffen mit seinem US-Kollegen Rubio angekündigt. Und zwar schon morgen.
Genau. Die beiden wollen in der philippinischen Hauptstadt Manila zusammenkommen. Natürlich dürfte es dabei vor allem um die Kriege in der Ukraine und im Iran gehen. Und Lavrov hat durchaus versöhnliche Töne angeschlagen. Wörtlich sagte er, das Treffen wird auf jeden Fall nützlich sein. Es ist besser, Fragen zu stellen und Antworten zu erhalten.
Warum gerade Manila?
Dort findet derzeit ein Außenministertreffen der Vereinigten Südostasiatischen Staaten, kurz ASEAN, statt, an dem beide Politiker teilnehmen. Auch wegen des Iran-Kriegs waren Gespräche über ein Ende der Gefechte in der Ukraine unter US-Vermittlung ja ins Stocken geraten. Zuletzt hatte US-Präsident Trump sogar ukrainische Angriffe auf die russische Energieinfrastruktur befürwortet, weil dies dazu beitragen könne, den Krieg zu beenden. Moskau wiederum hat die US-Angriffe auf den Iran verurteilt. Also erstmal eine diplomatische Pattsituation.
Kaum zu glauben ist ja eine Meldung, die uns aus dem Emsland erreicht. Eine Fabrik in Lingen darf künftig Brennelemente russischen Typs herstellen.
In der Tat. Das niedersächsische Umweltministerium hat eine entsprechende Erweiterung der Anlage unter strengen Sicherheitsauflagen genehmigt, wie es selbst mitteilte. Ressortchef Meyer von den Grünen ist wenig begeistert, wie Anke Hoffmann aus Lingen berichtet.
Der Bund ist zum Schluss gekommen, dass es keine rechtlichen Möglichkeiten gibt, die Zusammenarbeit nicht zu genehmigen. Der hatte nämlich mögliche Sicherheitsrisiken überprüft und ist eben zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Zusammenarbeit mit Auflagen möglich sei. Wie der Bund zu diesem Ergebnis gekommen ist, weiß Meyer auch nicht, sagt er. Die Brennelementefabrik in Lingen soll also erweitert werden. Und zwar sollen da Brennelemente für osteuropäische Atomkraftwerke produziert werden können. Die Kraftwerke kommen noch aus sowjetischer und russischer Produktion. Um diese besonderen Brennelemente zu fertigen, bräuchte man in Lingen russisches Fachwissen. Davor warnen Sicherheitsexperten schon länger, Stichwort Spionage und Sabotage. Meyer hatte sich schon in der Vergangenheit kritisch zu diesen Plänen geäußert und sie als grundfalsch bezeichnet. Das hat er heute nochmal bekräftigt.
Schauen wir beim Thema Atom noch in den Nahen Osten. Offenbar dürfen wir da ja möglicherweise bald eine weitere Atommacht begrüßen.
Ja, US-Präsident Trump hat Medienberichten zufolge ein Nuklearabkommen mit Saudi-Arabien genehmigt. Die Vereinbarung werde dem Königreich, ja einem langjährigen Rivalen des Iran, beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms helfen und möglicherweise den Weg für die Urananreicherung auf saudischem Gebiet ebnen. Das schreibt zumindest das Wall Street Journal, das als erstes US-Medium unter Berufung auf Regierungsvertreter über den Deal berichtete.
Wissen wir denn schon mehr über den, um es mit Trump zu sagen, Deal?
Die milliardenschwere Vereinbarung solle eine Laufzeit von 30 Jahren haben. US-Unternehmen eine Schlüsselrolle beim Aufbau der saudischen Atominfrastruktur sichern und andere ausländische Konkurrenten ausschließen, heißt es weiter. Eine zentrale Regelung sieht demnach vor, dass US-Unternehmen eine Urananreicherungsanlage in Saudi-Arabien bauen, sofern eine gemeinsame Studie zu dem Schluss kommt, dass ein solcher Schritt gerechtfertigt ist. Nach Auffassung der Trump-Regierung würde diese Bestimmung den USA Einfluss auf das saudische Atomprogramm verschaffen und zugleich sicherstellen, dass es nicht für militärische Zwecke missbraucht werden könne.
Und in Washington sind alle begeistert.
Keineswegs. Viele Abgeordnete lehnen eine Ausweitung atomarer Technologie im politisch instabilen Nahen Osten rundweg ab.
Ja, Krieg kostet Geld. Das schwant langsam wohl auch der Trump-Administration.
Wohl wahr. Vor einem Senatsausschuss in Washington hat Verteidigungsminister Hexas in bekannter maskuliner Manier erklärt, warum die Regierung knapp 88 Milliarden Dollar extra will. Das Geld wird vor allem für den Krieg gebraucht. Die Demokraten vermissen eine Strategie, wie Trump die Iraner in die Knie zwingen will. Carsten Kühntop in Washington erläutert die Hintergründe.
Fast 5 Monate dauert der Iran-Krieg nun an. Ein Krieg, den Präsident Donald Trump nur wenige Tage nach dem Start als gewonnen erklärte. Und 2,5 Monate ist es her, dass das Pentagon zum bisher letzten Pressebriefing einlud. Seitdem hielt es Verteidigungsminister Pete Hegseth nicht mehr für nötig, die Amerikaner darüber zu informieren, wie sich ihre Streitkräfte am Persischen Golf schlagen. Der Senat erlebte gestern einen Verteidigungsminister, der sich schwer tat zu erklären, warum seine Regierung um weitere knapp 88 Milliarden Dollar fürs Militär bittet. Schuld sei Trumps Vorgänger, Joe Biden. Präsident Trump hat eine Reihe globaler und innenpolitischer Krisen geerbt, sowie fast überall aufgeschobene Instandhaltungsmaßnahmen. Anstatt das Schiff durch die aufziehenden Stürme zu steuern, haben frühere Anführer unser Militär durch soziale Experimente und eine globale Beschwichtigungspolitik verkümmern lassen.
Social experiments and globalist appeasement.
Kirsten Gillibrand, Senatorin der Demokraten, konterte.
You are asking for unlimited money for bombs.
Sie verlangen unbegrenztes Geld für Bomben, während Menschen ihre Familien nicht ernähren können. Ich weiß nicht, wie die Regierung das gegenüber den Amerikanern vertreten will.
Not unlimited bombs, Senator. I'm asking for the right bombs at the right time to ensure we can deter our adversaries into the future.
Hexeths Antwort, er wolle keine unbegrenzten Bomben, sondern die richtigen, zur richtigen Zeit, um Amerikas Gegner abschrecken zu können. Und?
We're staying laser focused on the objective and you're trying to make campaign commercials.
Wie ein Laser sei er auf die Ziele fokussiert, während die Politikerin Werbevideos für den Wahlkampf produziere. Wer gehofft hatte, Hegseth würde eine Iran-Strategie des Präsidenten darlegen, wurde enttäuscht. Wenige Stunden zuvor hatte eine Reporterin Trump im Oval Office gefragt, was sein Plan sei. Schließlich deute nichts darauf hin, dass der Iran bereit sei, die Gefechte zu beenden. Trump reagierte gereizt.
Why do you know something that I don't know?
Well, they continue to attack our allies and
kill them. You don't know what the dialogue is behind the scenes that they want to meet desperately to try and end it. Because they're getting decimated.
Wisse sie etwas, was er nicht wisse? Fragte der Präsident die Journalistin. Die Iraner verlangten dringend nach einem Treffen, nach einem Kriegsende. Schließlich würden sie gerade dezimiert. Nate Swanson von der Denkfabrik Atlantic Council sieht die Administration an einer Weggabelung. Im Nationalen Sicherheitsrat unter Trump war er früher für den Iran zuständig. Swanson bei CNN.
What we've seen in the conflict over the past 9 days, 10 days is that it's actually getting more severe, right?
In den letzten 9 oder 10 Tagen haben wir gesehen, dass der Konflikt heftiger wird. Die USA greifen Einrichtungen der zivilen Infrastruktur an. Die Iraner machen das am Golf letztlich auch und haben tragischerweise gerade 4 Amerikaner getötet. Der Einsatz steigt also. Wir sind jetzt da, wo man entweder eine Abfahrt nimmt oder eskaliert. Trumps Optionen sind allesamt miserabel. Er könnte seine Streitkräfte abziehen, unverrichteter Dinge. Er könnte eine Bodeninvasion starten, brandgefährlich und ohne Garantie auf Erfolg. Und er könnte sich mit dem Iran und den Golfanrainern aufs gemeinsame Eintreiben einer Maut in der Straße von Hormuz verständigen. Eine verrückte Idee, die vielleicht die einzig machbare Lösung darstellt. Momentan scheint es, als würde Trump den Krieg um seiner selbst willen führen. Eine Position, in der der Präsident eigentlich nicht sein sollte, nur rund 3 Monate vor den wichtigen Zwischenwahlen im November.
Das mit dem Geld merken ja leider auch die Verbraucher in Deutschland an der Zapfsäule und in anderen Geschäften. Der Ölpreis für ein Barrel der Nordseesorte Brent ist ja angesichts der fortgesetzten Angriffe im Irankrieg erstmals seit fast 6 Wochen wieder über die Schwelle von $95 gestiegen.
Genau. Die USA hatten den Iran ja in der 11. Nacht in Folge attackiert. Flugabwehr war auch in der Hauptstadt Teheran zu hören. Bei den Angriffen seien iranische militärische Kommandozentralen, maritime Kapazitäten, Flugzeughangars, Lagerstätten für Drohnen sowie militärische Logistikinfrastruktur ins Visier genommen worden, erklärte das zuständige Regionalkommando CENTCOM. Der Iran hat, Medienberichten zufolge, auch wieder US-Stützpunkte in Jordanien, Kuwait und Bahrain angegriffen. Deeskalation klingt irgendwie anders.
Also kaum Hoffnungsschimmer, auch nicht für deutsche Verbraucher?
Kaum. Die Bundesregierung plant nach Angaben von Wirtschaftsministerin Reiche derzeit keine neuen Maßnahmen wegen der hohen Spritpreise. Reiche verweist auf die knappe Haushaltslage. Den Sendern RTL und NTV sagte sie, mit der Spritpreisbremse sei ein sehr, sehr teures Instrument eingesetzt worden. Das habe den Haushalt viele Milliarden Euro gekostet.
Und von den Sozialdemokraten kommt auch nichts?
Nein, auch SPD-Generalsekretär Klüssendorf lehnt eine Neuauflage des Tankrabatts strikt ab. Er hat sich in der Neuen Osnabrücker Zeitung geäußert, nämlich so wörtlich, den Markt gewähren zu lassen, zuzusehen, wie die Konzerne zusätzliche Gewinne verbuchen und die Marktverlierer staatlich zu alimentieren, das kann perspektivisch kein Weg mehr für die SPD sein. Die Erwartung, der Staat könne alle Fehlentwicklungen mit Steuergeld ausgleichen, ist unerfüllbar.
Und zum Schluss, möglicherweise wird Pakistan vom Vermittler zum Akteur im Irankrieg?
Ja, mitten im neu aufgeflammten Konflikt zwischen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen mit dem Königreich Saudi-Arabien droht jetzt auch Islamabad mit einem Militäreinsatz. Das Land behalte sich auch den Einsatz von Gewalt vor, um eigene Interessen zu schützen, hieß es aus dem pakistanischen Außenministerium.
Und was ist denn da nun wieder der Hintergrund?
Die Atommacht Pakistan unterhält mit Saudi-Arabien ein weitreichendes Militärbündnis. Die Houthi hatten ja am Montag eine Blockade für saudische Schiffe angekündigt, rund eine Woche nach einer neuen Konfrontation mit dem Nachbarland, mit dem die Miliz seit mehr als 10 Jahren Krieg führt. Ein militärischer Eintritt Pakistans in den Konflikt würde Pakistan im Jemenkrieg zu einem Kontrahenten Teherans machen. Aber noch ist es zum Glück nicht so weit.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.